HR Info. Netzwelt.
Heute mit Udo Langenohl. Ein Betriebssystem macht aus einer Blechschachtel mit viel Elektronik erst einen richtigen Computer. Ohne ein Betriebssystem bleibt die Kiste stumm. Das bekannteste heißt Windows und es kommt in dieser Woche in einer neuen Version auf den Markt. Nichts Besonderes denkt man da vielleicht, aber trotzdem ist diesmal alles ganz anders. Warum, das erfahren Sie jetzt in HR Info Netzwelt. Es gibt ein Produkt, mit dem ja eigentlich fast jeder Mensch in seinem Leben schon einmal irgendwie in Berührung kam oder noch in Berührung kommen wird. Das Produkt ist wie kein anderes auf dieser Welt mit dem Namen Microsoft verbunden. Die Rede ist von Windows, dem Betriebssystem für Rechner, das mutmaßlich milliardenfach auf der Welt offiziell und bisweilen auch so ein bisschen inoffiziell Computer zum Leben erweckt. Nun kommt mal wieder ein neues Windows auf den Markt und eigentlich sollte uns das nur einen kurzen Bericht wert sein. Doch, diesmal ist alles anders, denn das neue Windows 10, das gibt es umsonst. Warum das so ist und was das neue Windows so anders macht als die Vorgänger, das klären wir jetzt mit Jan Schüssler. Er ist Redakteur beim Computermagazin CT in Hannover und er ist bestens vertraut mit Microsoft, mit Windows und natürlich auch mit der neuen Strategie, wenn es denn so eine gibt. Herr Schüssler, das neue Windows kommt am Mittwoch in dieser Woche, am 29. Es wird verteilt, es wird übers Netz verteilt, also als Download. Ist es denn wirklich kostenlos oder gibt es da nicht doch noch irgendwo irgendeinen Haken?
Für die Anwender, die jetzt momentan Windows 7 oder Windows 8.1 nutzen und die auch dieses Upgrade, diese Benachrichtigung in der Taskleiste sehen, die kriegen das tatsächlich kostenlos. Es wird also auch nicht, zumindest gibt es keine mir bekannten Pläne bisher, das mittel- oder langfristig auf ein Abo-Modell oder so umzustellen. Das hat man ja immer wieder befürchtet, dass man dann irgendwie eine jährliche Gebühr abdrücken darf. Das kann man im Moment nicht sehen. Nein, das ist tatsächlich kein versteckter, kein doppelter Boden irgendwo drin. Nee.
Kann man also sagen, jeder, der es will, der es haben will, der bekommt das kostenlos. Müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein? Das heißt, muss ich mich bei Windows irgendwie bzw. Microsoft anmelden, dass ich es haben will? Oder geht das einfach ab Mittwoch automatisch los?
Nee, anmelden muss man sich tatsächlich nicht, zumindest nicht in der Form, dass man jetzt ein Microsoft-Benutzerkonto oder so bräuchte. Es geht tatsächlich auch ohne. Auf dem PC muss dann natürlich Windows 7 oder Windows 8.1 laufen. Das muss auch korrekt lizenziert und aktiviert sein. Und die aktuellen Windows-Updates müssen drauf sein. Und dann gibt es so ein paar Mindestvoraussetzungen an die Hardware, die sich aber eigentlich fast gar nicht von denen für Windows 7 und 8.1 unterscheiden. Also so grob über den Daumen kann man sagen, wenn auf dem Rechner Windows 7 oder 8 oder 8.1 läuft, ist der auch in der Lage, Windows 10 auszuführen. Auf Windows 8, wenn man noch das 8.0 hat, muss man allerdings tatsächlich vorher erstmal dieses Upgrade auf 8.1 einspielen, damit man dann auch dieses Upgrade-Symbol bekommt.
Was ist denn, wenn ich jetzt kein Windows 7 oder 8.1 auf dem Rechner habe, sondern vielleicht noch ein altes Vista oder viel schlimmer XP? Muss ich dann doch was bezahlen und was wird es mich denn dann kosten?
Also das muss man gucken, wie sich dann auch die Preise langfristig einpendeln. Im Großen und Ganzen sollen die so liegen, wie auch bisher die Preise für Systeme wie Windows 7, 8.0 und 8.1 gelegen haben. Tatsächlich muss man dann gucken, ob es wieder wie bei Windows 8 so ein besonders günstiges Upgrade-Angebot gibt. Auf jeden Fall wird man, wenn man jetzt nicht eins von diesen upgradefähigen Systemen hat, wird man tatsächlich ein Windows 10 kaufen müssen, wie gehabt. Ja.
Beim Betriebssystem Windows gab es ja, kann man sagen, stets so eine Art Gesetzmäßigkeit. Auf eine gute, eine stabile Version folgte in der Regel so eine Desaster-Variante. Ich erinnere da an Vista als Nachfolger von XP oder die berüchtigte Millennium Edition als Nachfolger von Windows 98 oder Windows 8, das ja bei den Windows-Nutzern fast nur Ablehnung erfuhr. Was macht denn Windows 10 besser als seine Vorgänger?
Tja, es macht die ein oder anderen Sachen besser und einiges auch anders. Also eigentlich versucht Microsoft ja die Vorteile von Windows 7 zu verknüpfen mit denen von Windows 8. Also erstmal hat Windows 8 ja auch einen Haufen ganz nette neue Funktionen gebracht, die aber eigentlich nie so wirklich beachtet wurden, weil alle nur über diese ja doch sehr sperrige Oberfläche dann gestolpert sind. Das ist natürlich alles in Windows 10 dann drin. Und Windows 10 hat, das ist das natürlich so das Augenfälligste, ist es wieder ein Startmenü da. Trotzdem sind diese Kacheln noch da, wie man sie von Windows 8 kennt. Die starten auch dann immer noch diese Apps. Allerdings ist das Ganze schon eine Ecke alltagstauglicher. Also mit Windows 8 hatte ich ja diese bildschirmfüllenden Apps, die man eigentlich auf normalen Notebooks oder PCs eigentlich überhaupt nicht wirklich sinnvoll benutzen konnte. Und diese Apps kann man eben mit Windows 10 auch wie konventionelle Programme in kleineren oder größeren Fenstern benutzen. Das macht Windows 10 schon eine ganze Ecke umgänglicher so im Alltag.
Das heißt, ich kann, wenn ich will, diese Apps und diese Kacheln auch abschalten, dass ich wieder einen Desktop habe, so wie ich ihn beispielsweise von Windows 7 kenne. Geht das?
Ja, das geht so in gewissen Grenzen. Also man kann aus dem Startmenü, aus dem neuen bei Windows 10 tatsächlich erstmal alle Kacheln, die da so serienmäßig drin sind, rauswerfen. Dann hat man ein recht schmales, kleines Startmenü, das so von der Größe her fast eher so an die ganz alten Startmenüs in Windows 98 und Co. erinnert.
Jetzt haben wir eine ganze Menge darüber erfahren, was das neue Windows kann, wer Windows 10 kostenlos bekommt und wer vielleicht nicht. Jetzt schauen wir mal auf die Hintergründe und da wird es doch ganz spannend. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Microsoft weltweit mit ganzen Heerscharen von Anwälten immer hinter den Raubkopierern her war. Mit Windows wurde eine ganze Menge Geld verdient. Es wurde auch unglaublich häufig kopiert und schwarz vertrieben. Nun plötzlich eine Kehrtwende, ein kostenloses Betriebssystem. Warum macht Microsoft sowas?
Naja, genau genommen ist es ja nicht kostenlos. Also eigentlich ist diese Kostenlos-Aktion eine Investition in die Zukunft. Microsoft verkauft ja trotzdem nach wie vor OEM-Lizenzen an Computerhersteller, die kommen da also nicht kostenlos dran. Und es gibt dann natürlich noch die Volumenverträge mit Großkunden. Das macht schon einen relativ großen Geschäftsanteil dann aus. Und ja, das Ziel ist natürlich, dass diejenigen, denen man es jetzt kostenlos gibt, dann auch, wenn sie es erstmal haben, auf andere Art und Weise für Umsatz sorgen. Also zum Beispiel hat Microsoft ja den Windows Store integriert und den jetzt vor kurzer Zeit auch deutlich erweitert. Also man kriegt jetzt, wie ähnlich wie bei Google Play, bekommt man zum Beispiel auch Filme, Serien, Musik und so weiter zum Kauf angeboten. Und das Ziel ist natürlich eben, möglichst viele Leute ja jetzt kostenlos auf Windows 10 zu bringen und dafür zu sorgen, dass die dann eben ja über den Store entsprechend für Einnahmen sorgen.
Das heißt, es steckt ja eigentlich eine neue Philosophie dahinter. Kann denn Microsoft den Vorsprung, den sich beispielsweise Google ja mit seiner Android-Welt erarbeitet hat, überhaupt noch aufholen? Die hängen doch da fürchterlich hinten dran. Wenn ich mir angucke, was mit den Mobilsystemen von Windows passiert ist, die laufen ja quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja. Naja, also ob das wirklich gelingt, ist natürlich ein Blick in die Glaskugel. Momentan sieht das wohl doch relativ unrealistisch aus. Ja, aber die Frage ist natürlich auch, ob das so deren einziges Ziel ist. Also sie mischen ja auch durchaus auf den Plattformen Android und iOS mit. Sie bieten ja zum Beispiel Office-Apps für die anderen Mobilgeräte an, basteln momentan an der Sprachassistentin Cortana, auch für Android. Also der Fokus ist dann doch eher, nicht unbedingt alle Leute auf Windows Phone zu bringen, sondern auf eine Microsoft-Plattform, mit der die Leute dann eben die Kunden ja, im Idealfall für dauerhaften Umsatz sorgen.
Also schon so ein bisschen Paradigmenwechsel oder sind wir da schon mittendrin und Microsoft reagiert da im Moment auf den sich veränderten weltweiten Markt?
Klar, also Microsoft reagiert vor allem natürlich momentan. Sie machen ein paar ganz interessante Sachen, was sie vorgestellt haben, womit man ja so kaum gerechnet hat. Vor etwa einem halben Jahr diese HoloLens-Brille, die also ja im Grunde wie eine Augmented Reality, ein holographisches, plastisches 3D-Bild über die normale Umgebung legt. Also da beschreiten sie auch teilweise ganz, ganz, ganz neue Geschichten. Natürlich, ja. Natürlich gehen die PC-Verkäufe munter zurück, PCs und Notebooks, wobei sich die ja auch nicht gegen null irgendwann bewegen werden. Also gerade im Geschäftsumfeld sind typische PCs oder Notebooks mit großen Bildschirmen und echten Tastaturen ja, nicht wegzudenken. Also von daher schrumpft dieses Geschäft natürlich und tut es ja schon länger. Aber dass das wirklich ausstirbt, ist eigentlich so nicht abzusehen.
Microsoft orientiert sich neu. Ab Mittwoch, dem 29. Juli, wird das neue Windows 10 über das Netz verteilt, für viele Anwender kostenlos. Was es kann und was hinter der neuen Philosophie von Microsoft steckt, Software plötzlich zu verschenken, hat uns Jan Schüssler vom Computermagazin CT aus Hannover erläutert. Vielen Dank fürs Gespräch.
HR Info, Netzwelt.
Hier ist HR Info Netzwelt. Damit PayPal, wie geplant, am Montag dieser Woche als eigenständiges Unternehmen an die Börse gehen konnte, spaltete die Mutterfirma eBay den Bezahldienst formal von sich ab. Der rabiate Großaktionär Carl Icahn hatte eBay dazu gedrängt, PayPal getrennt an die Börse zu führen. Doch damit verliert eBay einen Unternehmensteil, der schneller wächst als die Handelsplattform selbst. Was macht PayPal eigentlich so erfolgreich? Dazu lohnt ein Blick in die Geschichte des 1998 gegründeten Unternehmens. Nicole Markwald.
Wer verstehen will, warum PayPal so schnell so erfolgreich werden konnte, muss auf eine kleine Zeitreise gehen. Wer Ende der 90er Jahre in den USA online etwas einkaufen wollte, musste jedes Mal mühselig seine diversen Zahlen der Kreditkarte eintragen. Kreditkartennummer, Gültigkeitsende, Kartenprüfnummer. Das dauerte. Einfache Überweisungen von einem in den anderen Bundesstaat waren verboten. Der gebürtige Südafrikaner Elon Musk fragte sich damals, für welche Bereiche dieses Internet sonst noch praktisch sein könnte. Ich dachte, es gab noch nicht wirklich viel Innovation bei den Finanzdienstleistungen, erzählte Musk Jahre später vor Studenten der Stanford University. Er hatte Ende der 90er Jahre ein Startup verkauft, war mit 27 Jahren auf einen Schlag um 22 Millionen Dollar reicher. Musk gründete das Startup X.com, das seinen Kunden ermöglichen wollte, per E-Mail zu bezahlen. Nach einem Tipp von Investoren kaufte Musk im Jahr 2000 das kleine Startup Confinity. Dahinter steckten unter anderem der Student Max Levchin und Investor Peter Thiel. Musk, Levchin, Thiel, es sind drei der insgesamt sechs Väter, die PayPal hat. PayPal revolutionierte das Online-Geschäft. Betsy Page Sigmund unterrichtet Wirtschaft an der Georgetown University. PayPal machte es möglich, dass Leute unkompliziert online zahlen konnten, wenn sie auf Shoppingtour im Netz waren. Der Kunde musste nur einmal beim Anlegen des PayPal-Accounts seine Kontodaten eingeben. Dann reichte ein simpler Klick auf den PayPal-Button zum Bezahlen. Für den Verkäufer fällt eine kleine Gebühr an.
Opening a PayPal account is simple. To get started, all you need is an email address. Once your account is set up, you can make a payment to anyone, anywhere around the globe that accepts PayPal, or send money to almost anyone with an email address.
Das Konzept war besonders für eBay interessant. Das Online-Auktionshaus kaufte PayPal im Jahr 2002 für 1,5 Milliarden Dollar. Zu diesem Zeitpunkt fanden zwei Drittel aller PayPal-Transaktionen auf eBay statt. Über die Jahre hat sich PayPal zu einem führenden globalen Online-Bezahldienst entwickelt. 169 Millionen Menschen besitzen inzwischen ein solches Konto. Der Bezahlservice brachte zuletzt rund die Hälfte der Umsätze für eBay ein. Im vergangenen Herbst gab Konzernchef John Donahoe dem Druck von Investoren nach und kündigte die Abspaltung von PayPal an.
I think an independent PayPal unequivocally will have the focus and agility to play across the board. In this fast-moving payment space.
Die Hoffnung, beide Unternehmensteile bringen als getrennte börsennotierte Unternehmen den bisherigen Aktionären mehr Wert und wachsen schneller. Mit der Abspaltung PayPals könnte auch ein neuer Bieterwettbewerb starten. Google, Apple oder die chinesische Handelsplattform Alibaba gelten als Interessenten.
Am Montag war der Internetbezahldienst PayPal an die Börse gegangen. PayPal gilt als Marktführer in diesem Bereich und bietet einen großen Vorteil. Das Unternehmen, bei dem man etwas kauft und mit PayPal bezahlt, bekommt keine persönlichen Daten vom Käufer. Nur die Adresse für den Versand und die E-Mail-Adresse. Alles andere wie Kontodaten oder Kreditkartendaten verbleiben bei eBay. Aber PayPal weiß in Wirklichkeit viel mehr von uns. Mit wem habe ich wann Geschäfte gemacht, etwas gekauft oder verkauft? Und, so der Vorwurf, vor kurzem wurden die Geschäftsbedingungen bei PayPal geändert. Und zwar so, dass praktisch alle Daten von PayPal an Dritte weitergegeben werden dürfen. Das verstoße gegen europäisches Datenschutzrecht, sagen Kritiker. Bastian Timm.
Mehr als 42 gedruckte Seiten. So viel Papier braucht man, um alle Änderungen der neuen PayPal-Geschäftsbedingungen aufzulisten. Blickt man ins Kleingedruckte, in den neuen Datenschutzgrundsätzen, sieht man, zum einen sammelt PayPal ab sofort viel mehr Daten über seine Kunden, zum anderen reicht der Online-Bezahldienst diese Daten künftig aus allen möglichen Gründen an Dritte weiter. Teilweise werden alle Kontoinformationen und Unterlagen inklusive IP-Adresse an Dritte durchgereicht. PayPal lässt sich auch das Recht einräumen, Kundendaten zur gezielten Bereitstellung von Marketing- und Werbeinformationen weiterzugeben. Für den auf Internetrecht spezialisierten Rechtsanwalt Carsten Ulbricht von der Kanzlei Bartsch gehen die neuen AGBs zu weit.
Das Problematische, was ich halt sehe, ist, dass sich dort PayPal das Recht einräumen lässt, die Daten sehr weitgehend an dritte Dienste weiterzugeben, die im Prinzip weltweit über den Erdball verteilt sind. Und der Nutzer hat natürlich nicht mehr wirklich Kontrolle, wer hat denn eigentlich meine Daten. Und selbst wenn er das widerrufen wollte, diese Einwilligung, müsste er jetzt im Prinzip da überall hinterherrennen, was kaum noch möglich ist.
Ute Bitter von der Verbraucherzentrale Hessen ist von den massiven Änderungen der PayPal-AGBs überrascht. Verbraucher sollten sich deshalb sehr gut überlegen, ob sie den Online-Bezahldienst mit den neuen Datenschutzbestimmungen weiter nutzen wollten. Sie rät Verbrauchern, selbst aktiv gegen die neuen AGBs vorzugehen und diesen formell zu widersprechen.
Nach deutschem Datenschutzrecht hat man die Möglichkeit, der Weitergabe der Daten an Dritte zu widersprechen. Das ist so im Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Sollten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzbedingungen von PayPal dem widersprechen, wird es da möglicherweise eine Klärung vor Gericht geben. Wie die ausgeht, muss man dann abwarten.
Kunden, die den neuen AGBs widersprechen, müssten jedoch auch damit rechnen, dass PayPal ihr Konto kündigt, sagt Ute Bitter. Für Rechtsanwalt Carsten Ulbricht ist klar, nach deutschem und europäischem Datenschutzrecht braucht ein Unternehmen von seinen Kunden ausdrücklich eine Einwilligung, um Daten an Dritte weiterzugeben. Das sei bei PayPal aber nicht der Fall, da die neuen AGBs vom Nutzer mehr oder weniger stillschweigend akzeptiert würden, indem der Bezahldienst weitergenutzt werde.
Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die meisten überhaupt nicht mal zur Kenntnis genommen haben, dass sich da irgendwas geändert hat, geschweige denn aktiv zugestimmt hat. Und das steht eben im Widerspruch zum europäischen Datenschutzrecht und auch zum deutschen.
Wir haben PayPal mit dieser Kritik konfrontiert. Auf unsere Anfrage antwortet PayPal schriftlich. Darin heißt es:
PayPal hat seinen Sitz in Luxemburg. Folglich sind luxemburgisches Datenschutz- und Bankenrecht anwendbar. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von PayPal stehen im Einklang mit diesen Gesetzen.
Die Selbsteinschätzung von PayPal, dass die neuen AGBs im Einklang mit den gültigen Gesetzen stehen, teilt Rechtsanwalt Carsten Ulbricht nicht. Im Gegenteil. Er sieht auch das verfassungsrechtlich garantierte Recht der PayPal-Kunden auf informationelle Selbstbestimmung ausgehöhlt. Jenes Recht, das jedem die Kontrolle über seine Daten geben soll. Auch deshalb sieht Carsten Ulbricht nun die Verbraucherschutzzentralen und die Datenschutzbeauftragten der Länder in der Pflicht, gegen die neuen PayPal-AGBs zu klagen.
Und wir bleiben noch beim Thema Geldverkehr im Internet. Auslandsüberweisungen sind eine ziemlich teure Sache. Das stellte auch der Ehste Christo Kermann vor einigen Jahren fest und gründete kurzerhand ein Start-up-Unternehmen. TransferWise. Der Service funktioniert über eine App und verspricht den Kunden deutliche Einsparungen im Vergleich zur traditionellen Banküberweisung. Den Kunden gefällt das ganz offenbar, wie der Erfolg des Unternehmens beweist, Stefanie Pieper.
Anders als zwei seiner Mitarbeiter spielt Christo Kermann zwar gerade kein Tischtennis, aber der gebürtige Este sieht aus wie ein Start-up-Unternehmer aus dem Bilderbuch. Braun gebrannt, in Shorts, Hawaii-Hemd und Flipflops, die blonden Haare verwuschelt. Die Idee zu TransferWise kommt ihm vor einigen Jahren, als er seine in Großbritannien verdienten Pfund auf sein Konto in Estland überweist.
When I used my bank and the money arrived on the other side, I realized that a lot of that has gone missing.
Als sein Geld in Estland ankommt, denkt er, da fehlt doch was. Nicht nur, dass die Bank für die Auslandsüberweisung eine saftige Gebühr kassiert, hinzu kommt, dass der zugrunde gelegte Wechselkurs für ihn ungünstiger ist als der, den die Zentralbanken für jenen Tag als Messlatte festlegen.
And then I found out that the exchange rate that the bank gave me was very different from the real exchange rate that you can check on the ECB website.
Ein Freund muss umgekehrt Geld von Estland nach Großbritannien schaffen und so organisieren die beiden einen privaten Transfer innerhalb des jeweiligen Landes. Das ist bis heute der Clou an TransferWise. Das Geld wandert gar nicht über die Grenze, sondern die Kunden aus Land X zahlen sich gegenseitig aus, ohne dass sie es merken, und Gleiches passiert in Land Y. Ein befreiendes Gefühl, den Banken ein Schnippchen zu schlagen, findet Kermann.
It was a great feeling, almost a little bit liberating. You suddenly could kind of avoid the banks taking a charge on you.
Und so funktioniert's. Einfach die App installieren, dort die Konten in beiden Ländern einrichten und den gewünschten Betrag festlegen. Als Kunde mit deutschem Konto überweist man das Geld dann auf ein deutsches Konto von TransferWise. Das ist der Landespool. Inzwischen transferieren die Nutzer so jeden Monat weltweit 700 Millionen Euro und sparen damit 32 Millionen Euro an versteckten Bankgebühren, wie Kermann vorrechnet. TransferWise selbst erhebt einen im Vergleich geringeren Obolus, der sich an der überwiesenen Summe bemisst. 53 Länder und 26 Währungen sind bislang im Angebot, aber das Team arbeitet ständig daran, dass weitere hinzukommen, erzählt Hannah Martin.
It's the banking team, so they are working hard to open up as many currencies as possible across the world.
Sie führt durch die Firmenetage im Stadtteil Shoreditch, wo viele Financial Technology Startups angesiedelt sind. TransferWise stellt jede Woche bis zu 5 neue Leute ein und London sei der ideale Standort, um junge Finanz- und Tech-Talente zu rekrutieren. Rund 250 Mitarbeiter sind es bislang, die meisten in Tallinn und in London. Kerman ist einer jener erfolgreichen Gründer, die das traditionelle Bankgeschäft aufmischen und die Macht der großen Geldhäuser im Kleinen knacken.
We are one of the shakers. We are only addressing a very, very small part of banking. We're showing it can be done.
Der Erfolg hat auch eine Schar illustrer Investoren angelockt. Der Unternehmer Richard Branson, der PayPal-Gründer Peter Thiel sowie die US-Internetlegenden Marc Andreessen und Ben Horowitz finanzieren die Expansion von TransferWise und Kerman prüft auch, ein Büro in Deutschland zu eröffnen. Ein weiterer Markt, in dem TransferWise wachsen will.
Wissenschaftler der US-Raumfahrtbehörde NASA haben den bislang erdähnlichsten Planeten entdeckt. Kepler 452b haben sie das Objekt getauft. Das teilten die Forscher bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mit. Die Suche nach erdähnlichen Planeten ist seit Jahren in vollem Gange. Und nun unterstützt auch der britische Astrophysiker Stephen Hawking die Suche nach außerirdischem Leben. Er wirbt für das Projekt Breakthrough Message, einen internationalen Wettbewerb zur Entwicklung digitaler Botschaften, mit denen die Menschheit mögliche Außerirdische erreichen könnte. Das Projekt wurde in dieser Woche in London vorgestellt. Gabi Biesinger.
Im unendlichen Universum muss es andere Erscheinungsformen von Leben geben. Irgendwo im Kosmos beobachtet uns vielleicht intelligentes Leben, vermutet Stephen Hawking.
There is no bigger question. It's time to commit to finding the answer to search for life beyond Earth.
Es gibt keine größere Herausforderung, es ist Zeit. Wir müssen das jetzt rausfinden, meint der gelähmte Starphysiker, der im Rollstuhl sitzt. Deshalb unterstützt Hawking das Projekt Breakthrough Listen, einen Wettbewerb, bei dem digitale Botschaften ins All geschickt werden sollen. Beteiligt an der Aktion sind renommierte Astronomen und Planetenforscher. Sie wollen das All mit zwei der leistungsstärksten Teleskope der Welt durchkämmen, vom Green Bank Observatorium in West Virginia in den USA aus und vom Parkes Observatorium in Australien. Parallel dazu soll es einen Wettbewerb geben, welche Botschaft man Außerirdischen von der Erde aus schicken sollte. 10 Jahre soll die Aliensuche dauern, finanzieren will sie der russische Investor Yuri Milner. Der lässt 100 Millionen Dollar springen, etwa 95 Millionen Euro. Yuri Milner verdankt seinen Vornamen nach eigenen Angaben übrigens dem ersten Mann im All, Yuri Gagarin, und erklärt:
If I'm not alone, then the interesting question will be,
wenn wir nicht alleine sind, ist die spannende Frage natürlich, wie kommunizieren wir? Wir wollen diese Frage gar nicht allein beantworten, sondern eine Debatte darüber anstoßen.
Alle erfassten Daten sollen nach Angaben von Milner öffentlich zugänglich gemacht werden. An einem einzigen Tag solle Breakthrough Listen mehr Daten sammeln, als bisher in einem ganzen Jahr zusammenkam. Abgehorcht werden sollen unter anderem 1 Million Sterne in der Nähe der Erde, die Milchstraße und etwa 100 nahegelegene Galaxien, und zwar auf allen möglichen Frequenzen. Was ihre Erfolgschancen angeht, so bleiben die Forscher erstmal auf dem Boden. Stephen Hawking meint, bei einer solch riesigen Suchaktion sei es auch ein interessantes Ergebnis, wenn man nichts findet. Aber es wäre einfach wichtig für uns zu wissen, ob wir alleine im Dunkeln sind, meint der Wissenschaftler.
Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung können Sie auch als Podcast abonnieren oder ganz einfach downloaden unter hrinforadio.de. Und bleiben Sie neugierig.